Topside Travels.
Infos und Berichte rund ums Reisen.
Topside Travels.
Hallo, hier sind Robby und Rainer vom DBSV Jugendreferat. Hallo Rainer.
Hallo Robby.
Wir veranstalten ja Ende August eine Wanderwoche. Wir nennen das unseren Navi- und Wandertrack. Und darauf wollen wir Lust machen. Und deshalb reden wir jetzt heute ein bisschen über das Wandern als blinder oder stark sehbehinderter Mensch. Und warum das eigentlich eine geile Sache ist und warum das ein Abenteuer ist. Ja, Rainer, warum ist denn das eigentlich ein Abenteuer?
Das Abenteuer fängt schon an mit der App, die wir da nutzen. Das ist ja Komoot, also Komoot. Eine Wander- und Lauf- und Radfahr-App, die eigentlich ganz gute Navigation bietet, auch wenn man blind ist, weil sie auch ziemlich genau ist, aber die ziemlich schlecht bedienbar ist. Wir haben uns bei Komoot auch schon beschwert, die sind aber nicht bereit, was zu ändern. Das heißt, unser erstes Abenteuer fängt da an, mit dieser App klarzukommen. Das geht, wir haben das eben ja auch schon ein paar Mal ausprobiert und man kommt da schon klar mit, aber es ist nicht so ganz einfach. Aber wir sind ja in einer Gruppe unterwegs und helfen uns da gegenseitig. Also da geht's schon los.
Genau, und das Gute ist auch, dass dass die Teilnehmenden zumindest keine eigenen Touren in der App planen müssen. Das geht auch, ist aber auch eben schwierig, sondern die Tour ist ja von uns vorbereitet worden und muss nur runtergeladen werden. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal die App installieren und sich da die nötige Region kaufen. Übrigens, wie das geht, um es gleich vorweg zu sagen, darüber gibt es auch schon eine ausführliche Podcast-Episode, die im Offside-Forum findet unter der Rubrik Navigation und Mobilität. Da erkläre ich, wie man die App Komoot installiert und sich eine Region kauft.
Genau, und das Kaufen einer Region ist deswegen ganz gut, weil das dann auch, also man kann sich die dann offline herunterladen und die Navigation funktioniert dann immer noch, wenn man kein Netz mehr hat.
Genau, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das funktioniert und wir begeben uns auf den Trail.
Das ist, manchmal hat man das mit Google Maps schon in der Stadt, ne? Man soll jetzt links abbiegen, aber ist da überhaupt ein Weg oder sind da vielleicht zwei Wege? Und das, was ich da jetzt gerade gefunden habe, ist das der Weg, auf den ich jetzt abbiegen soll oder nicht? Manchmal gehen da zwei Wege links ab, einer sehr scharf links und einer so ein bisschen halb links, oder es ist ein sehr oder halbwegs zugewachsener Weg, oder man erkennt ihn so gut wie gar nicht, dann ist das so eine Entscheidung. Also wo gehe ich denn jetzt eigentlich genau lang, wenn ich links abbiegen muss? Oder gehe ich lieber nochmal 20 Meter weiter, ob ich da nicht noch einen weiteren Weg finde, der mir irgendwie mehr zusagt? Also solche Entscheidungen, die muss man da ständig treffen. Und dabei kann es eben auch dazu kommen, dass man dann nicht den richtigen Weg nimmt, den Komoot eigentlich gemeint hat. Das ist eben, dabei kann man sich dann eventuell nicht so hundertprozentig wohlfühlen. Auf der anderen Seite ist es eben spannend, es zu machen und dieses Abenteuergefühl zu haben, dass man jetzt sich vielleicht gerade verläuft, aber vielleicht auch gerade richtig ist.
Ja, also was ich besonders wichtig dabei noch finde, ist, dass man, wenn man dann sozusagen sich einmal verlaufen hat und wieder den Weg zurückgefunden hat, dass man dann auch so ein bisschen stolz ist, dass man das auch ohne Hilfe geschafft hat. Ja, also erstmal ist es ja auch so, die App schlägt ja irgendwann an und sagt, du hast die Tour verlassen, bitte umkehren. Dann kehrt man um und wenn die App gut funktioniert, wenn die Abdeckung gut ist, dann führt sie einen ja sogar zurück bis zur Tour. Also man ist da nicht völlig auf sich gestellt. Natürlich muss man aber trotzdem so ein bisschen auch mit seinen Bordmitteln, die man beim O&M-Training gelernt hat, die Umgebung begutachten, sage ich mal, damit man eben merkt, wo vielleicht noch eine Abzweigung ist. Genau, aber wenn man dann wieder auf der Tour ist, dann denkt man, okay, das habe ich jetzt ohne sehende Hilfe geschafft. Ist das nicht klasse?
Ja, also für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also allein so das Gefühl zu haben, ich kann Dinge allein machen. Ne? Also wenn ich jetzt wandern gehen will, dann kann ich das einfach tun. Ich muss da nicht warten, bis irgendjemand, der sehen kann, sagt, ja, okay, ich gehe mit dir. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Klar macht es auch Spaß, mit anderen zusammen zu wandern, auch wenn die sehen können, aber so es auch alleine machen zu können Und ja, und wenn man es dann auch geschafft hat, ja, dieses Erfolgserlebnis zu haben. Und genau das wollen wir eben dort ausprobieren und Leute eben ermutigen, dass sie das dann hinterher auch mal weiterhin probieren.
Und dann gibt es für mich noch einen weiteren Aspekt, der mir sehr wichtig ist, neben dem Erfolgserlebnis. Und zwar, dass ich, wenn ich ohne sehende Hilfe unterwegs bin, die Natur, in der ich mich bewege, anders wahrnehme oder auch näher erlebe, finde ich. Und zwar, ich mache mal ein Beispiel. Ich war mal auf einem State Park Trail in Kalifornien, dem Mount Davis Trail. Und dann bin ich da an einen so einen Canyon gekommen, also ganz so eine ganz kleiner Felsanschnitt, vielleicht 1 Meter breit. Aber da musste man halt drüber steigen. Und der schlängelte sich da aber so lang und ich wusste jetzt ja nicht, wohin man also rübersteigen muss. Und das konnte ich von meinem Platz aus nicht ertasten. Und dann bin ich da halt reingeklettert. Unten floss so ein kleines Bächlein, plätscherte da so lang. Und dieser Canyon ging mir vielleicht bis zur Schulter. Und dann habe ich halt gefühlt, auf der anderen Seite, wo könnte es weitergehen? Hier ist zu glatt, da ist zu steil und dann, wo ist es flach genug? Bin ich auch noch mal ein bisschen hochgeklettert und gefühlt, wo es da weitergeht. Und dann hatte ich das rausgefunden, wo es weitergeht. Und dafür habe ich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Aber dabei habe ich ja diesen schrundigen, vom Wasser in Jahrtausenden runtergewaschenen Felsen sehr intensiv betastet und sogar mit meinem ganzen Körper bin ich da drauf rumgeklettert. Also das heißt, ich habe eine sehr plastische Vorstellung von der Natur dort. Und wenn ich mit einer sehenden Person unterwegs gewesen wäre, dann hätte die gesagt, okay, mach mal einen großen Schritt in die Richtung und dann wären wir in 2 Sekunden drüber weg gewesen und ich hätte nicht mehr davon mitbekommen als das Plätschern des Baches. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass ich halt auch auf meine Art und auch mit der Zeit, die ich dafür brauche, diese Natur so erleben kann.
Ja, und ein Erlebnis einer anderen Art. Wenn man jetzt mit Sehenden unterwegs ist, die beschreiben einem ja auch Sachen. Ne? Guck mal, da ist so eine Blume und da hinten liegt so ein Stein und die Aussicht ist gerade so und so. Und das ist natürlich auch, das hat was, solche Sachen auch mitzukriegen, die man sonst vielleicht gar nicht bemerken würde, aber eben die Umgebung eben genauso wahrzunehmen, wie man sie selber eben nur mal wahrnimmt. Und sich zu merken, wie der Weg ist und ja, an Pflanzen vorbeizustreifen und so weiter, sich an Bäumen festzuhalten. Das ist halt eine andere Art des Erlebens, aber die ist gar nicht weniger intensiv. Und wenn man dann abends beim Essen sitzt oder im Bett liegt, dann hat man genauso viel erlebt, wie jemand, der diese Wanderung sehend gemacht hätte, würde ich sagen. Eine Anekdote finde ich noch. Wir hatten ja vor 2 Jahren, war das, glaube ich, in Düren mal so ein Wochenende zum Thema Navigation. Und da hatten wir einen Tag in der Stadt gemacht und einen Tag eben dann auch im Wald und oder teilweise im Wald. Und das war ganz spannend. Wir hatten da sehende Begleitpersonen mit. Die hatten eigentlich die Aufgabe, nur quasi einzugreifen, wenn es wirklich ganz schlimm und gefährlich wird und uns ansonsten quasi einfach laufen zu lassen. Aber in meiner Gruppe, Frau, die da mit uns gegangen ist, die hat sich dann doch öfter eingemischt und wir kamen dann an eine Kreuzung und ich hatte den Eindruck, wir müssen über die Kreuzung rüber und danach links abbiegen. Und die hat gesagt, ja, nee, also wir müssen hier an der Kreuzung gleich links die Straße rein, das ist auf jeden Fall richtig. Und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn die meint, dann machen wir das jetzt. Und dann kam uns die andere Gruppe, die vor uns gelaufen war, entgegen, weil die auch an dieser Stelle falsch abgebogen sind und haben gesagt, na, hier geht's nicht weiter, das ist der falsche Weg. Ne, dann haben wir also quasi auf die sehende Begleitung gehört und sind deswegen falsch gelaufen. Und das ist dann kurz danach nochmal passiert. Da sind wir dann an der richtigen Stelle links abgebogen. Dann hat die Frau wieder gesagt, also hier geht's jetzt nicht weiter, hier kommen nur noch Gestrüpp und nach dem Gestrüpp kommen Häuser. Und dann kam uns wieder die andere Gruppe entgegen und hat gesagt, ja, hier ist nur Gestrüpp und Häuser, hier geht's nicht weiter, hier ist kein Weg, da ist nichts. Und dann sind wir wieder zurück zur Straße und haben dann so einen kleinen Umweg gelaufen. Und abends haben wir uns dann mit der dritten Gruppe unterhalten und die haben gesagt, ja doch, da wäre ein Weg gewesen, der war halt sehr, sehr zugewachsen und kaum noch zu erkennen. Und man hat mit dem Weg eben so ein eine Ecke Straße abgekürzt. Und das macht Komoot halt, ne, wenn man also irgendwie ein bisschen grüner laufen kann, dann wird das immer gemacht. Und die Natur wächst halt. Und dann kann das sein, dass etwas, was früher mal ein gut sichtbarer Pfad war, dann auf einmal ziemlich zugewachsen ist.
Ja, das habe ich auch schon des Öfteren erlebt. Also, dass man halt wirklich auch mit dem Stock mal stochern muss. Wo könnte denn hier ein Durchgang sein? Oder dass man zum Beispiel, wenn man ein Feld vor sich hat, das hatte ich mal in Hessen, einfach so ein Acker und sagt, da soll ein Weg drüber führen. Und dann fühlt man so ein bisschen mit dem Stock diesen grasbewachsenen Boden ab und spült dann irgendwo so eine kleine Furche, die vielleicht weiß nicht, 20, 30 Zentimeter breit ist. Und das ist dann der Weg. Also da muss man wirklich auch sehr, sehr oft so auch eben andere Mittel als nur die App benutzen.
Genau, und man kann natürlich auch andere Apps mit benutzen, ne, indem man mal mit Blind Square guckt, in welcher Richtung ist eigentlich mein Ziel? Laufe ich jetzt gerade vom Ziel weg? Das wäre dann ein Indiz, dass man vielleicht doch anders laufen müsste. Nicht immer, ne, manchmal ist das bei Wanderungen ja auch, dass man irgendwie eine Umdrehung machen muss.
Und das ist ja auch, denke ich mal, auch wird auch interessant sein. Es gibt Leute, die nutzen lieber Apple-Karten, es gibt Leute, die nutzen lieber Google Maps. Und dass man mal so ein bisschen auch vergleicht auf der Route, wie verhalten sich denn die beiden Apps oder wo liegen die Unterschiede? Und auch mal, dass man auch mal was probiert, was man bisher noch nicht so kannte, das wird, glaube ich, ganz interessant.
Das glaube ich auch, also man lernt unheimlich viel voneinander auch. Also andere haben dann auch irgendwelche Tricks und Kniffe und finden irgendeinen Weg, den ich jetzt nicht gefunden hätte und so. Also es ist auch ein ganz schönes Miteinander, wo man sich sehr schön ergänzt.
Und auch hier werden wieder sehende Personen mitlaufen, die aber diesmal konkret instruiert werden, dass sie nicht den Weg, dass sie nicht führen sollen, sondern nur einschreiten sollen, wenn jemand, ich weiß nicht, auf einen Abhang zuläuft oder sowas. Also wenn irgendwas Gefährliches droht, aber nicht, wenn man jetzt nur mal kurz vom Weg abkommt. Denn darum geht es ja auch, dass man das auch mal, die Situation auch mal übt und durchspielt.
Also was man mal noch erwähnen kann, die Tour, wie die so abläuft. Wir treffen uns ja samstags in Aalen und sonntags morgens laufen wir los. Ist das richtig von den
Das ist
Daten
richtig.
her? Genau, und laufen dann also von Sonntag bis zum nächsten Freitag 6 Etappen. Die sind auch nicht zu lang. Also ich glaube, die längste ist um die 15 Kilometer, aber das ist wirklich die bisschen auch mit Abstand die längste, so dass wir, also auch wenn wir uns verlaufen und 5 Kilometer la mehr laufen müssen, dass es dann immer noch nicht zu lang wird. Und nehmen also alles, was wir in dieser Woche brauchen, müssen wir selber tragen, in unserem Rucksack und haben das dabei. Essen kaufen wir natürlich unterwegs und wir haben auch feste Behausungen, also Pensionen, Gasthöfe und so, wo wir schlafen. Aber es ist wirklich eine richtige Wanderung von A nach B. Ein Trail.
Genau, die Hohenlohe kann man nochmal sagen, das liegt in Südschwaben und ist so ein Landstrich geprägt von geschwungenen Hügeln, Flusstälern, schlängelnden Bächen, Streuobstwiesen und Wald. Und da hoffe ich, dass wir da sehr, sehr viel von all dem mitkriegen.
Ja, also das ist eine Wanderwoche für Leute, die sich was zutrauen, aber es ist nichts Halsbrecherisches. Das heißt also, man geht da kein großes Risiko ein. Wir sind in einer Gruppe, man muss den Weg nicht ganz alleine finden. Man muss aber allein gehen können. Also wir haben nicht für jeden eine Begleitperson, sondern wir laufen einzeln alleine in einer Gruppe. Das muss man wissen, ne? Man muss mit seinem Langstock oder auch mit seinem Sehvermögen, also Sehbehinderte sind auch herzlich willkommen, muss man seinen Weg gehen können. Ne, also wir entscheiden dann gemeinsam mit 4 oder 5 Leuten, ob wir jetzt diesen Weg nach links rein nehmen oder nicht. Aber auf dem Weg gehen, das tut dann jeder selber.
Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, findet die Ausschreibung im Jugendkalender. Das ist die URL jugendkalender.dbsv.org. Da ist der Offsite Navi und Wandertrack ausgeschrieben und da gibt es dann auch die Ausschreibung mit den Eckdaten und auch der Anmeldung zum Runterladen.
Genau, und am 23. August geht es los und bis zum 30. August, da ist dann die Heimreise wieder. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr dabei seid.